Ich bin da. Ich bin derselbe. Ich habe mich nicht verändert. Egal, was du gerade erlebst. Diese Zeilen passen so gut zu unserem Predigtbuch, durch das wir gehen, den zweiten Korintherbrief, wo es gewaltige Höhen gibt und ganz große Tiefen im Leben von Paulus und im Leben der Gemeinde. Machst du bitte weiter? Wir sind im zweiten Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Ich bitte euch, wenn möglich, aufzustehen. Wenn ich ab Vers 12 lese, da schreibt Paulus: Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht so wie viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Lasst uns beten. Herr, wir stehen vor dir. Und das, was geredet werden soll, ist dein Wort. Wir wollen in Lauterkeit nicht nur reden, sondern auch hören. Auch ich. Ich möchte dich bitten, in deinem Angesicht, dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Als ich diesen Text angeschaut habe, kamen mir ganz viele Gedanken. Das ist auch mal schön, wenn ein Predigttext einem so richtig anspringt. Ist nicht immer so. Und dann musste ich streichen. Weil wir haben ja nicht ein paar Stunden Zeit. Dieser Text ist so gewaltig, ich würde gerne ein paar Stunden reden. Ich habe nur zwei Punkte. Einen kurzen und einen längeren. Und der erste Punkt: vorrangig mit Geschwistern ins Reine kommen. Das sind Konflikte. Mit Geschwistern ins Reine kommen. Vers 12 und 13. Als ich, also der Paulus, nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn. Das ist doch super, oder? Aber besser kann es doch nicht sein. Stellt euch vor, Gott macht hier in Bonn eine Tür auf fürs Evangelium. Da sind Menschen so richtig brennend. Man muss sie nicht drauf schubsen, dass sie sich für Jesus interessieren, sondern sie sagen, ich will Jesus mehr und mehr kennenlernen. Da hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. Denn Titus hatte der Paulus nach Korinth geschickt. Dort war Konflikt. Da hatte man den Paulus zutiefst nicht nur gekränkt, sondern er hat da ganz Schlimmes erlebt. Da habe ich, glaube ich, letzten Sonntag drüber gepredigt, genau, letzten Sonntag. Eine ganz böse Begegnung hatte er da und er ist so getroffen, dass er ihnen zwischendrin unter Tränen geschrieben hatte. Das nimmt ihn so mit und jetzt wartet er auf Nachricht aus Korinth. Ist Versöhnung möglich? Ist Umkehr geschehen? Was ist? Und diese ganze geistliche Situation, eine Tür fürs Evangelium, gibt ihm trotzdem keine Ruhe, sondern er nimmt Abschied, heißt es hier, und reist nach Mazedonien. Er möchte das bereinigt haben. Er möchte wissen, was ist mit seinem geistlichen Kind, dieser Gemeinde in Korinth. Das lässt ihm keine Ruhe. Zwei kurze Anmerkungen hierzu. Beziehungen sollen gesund sein. heil sein. Das ist einmal als ganze Gemeinde, aber auch untereinander. Gemeinde soll heil sein. Der Zustand der Gemeinde, machst du bitte weiter? Der Zustand der Gemeinde muss zu Jesus passen. Warum wir denn stehen heute? Ihr seht schon, ich habe eine neue Anordnung. Da unten, da steht der Text. Eine Gemeinde soll heil, soll gesund sein. Das muss zu Jesus passen, der gesund ist. Es gibt einen Text im 2. Korintherbrief, der erschüttert mich. Ich möchte mit euch ins 11. Kapitel gehen. 2. Korinther 11, ab Vers 24. Da gibt Paulus Einblick in sein Leben. Weiß nicht, wenn du das als Jobbeschreibung nimmst, ob du das willst. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen, also 39 Schläge, 5-mal. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Also eigentlich reicht das, oder? Da brauchst du nichts mehr. Und dann setzt Paulus dazu, was für ihn immer das Schlimmste ist, das Wichtigste ist. In all diesem Erleben, all dieser Mühe, all dieser Verfolgung und Qual, da heißt es dann, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, das, was täglich auf mich einstürzt, die Sorge um alle Gemeinden. Der Zustand von Gemeinden, von Gemeinde Jesu, die Christus durch sein kostbares Blut gekauft hat, das hat er dafür bezahlt. Das ist die wichtigste Sorge für ihn. Deshalb lässt er sogar diese offene Tür hinter sich und geht, denn da stimmt's in der Gemeinde nicht. Das ist eine Frage von Prioritäten, was wirklich wichtig ist. Eine zweite Anmerkung, bitte weiter. Das ist die Beziehung zu Geschwistern. Das wäre jetzt natürlich ein Riesenthema. Ich habe aber gesagt, ich mache den Punkt nur kurz. Und ich bin im Laufe der Jahre immer wieder über einen Text quasi gestolpert in diesem Zusammenhang. Ich glaube, ich habe noch nie drüber geredet. Es ist in Matthäus 5. Wir sind in der Bergpredigt. Da heißt es Matthäus 5 ab Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist wohl ein Schimpfwort, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Also soweit tue ich mich mit dem Text etwas schwer zu verstehen, aber nicht nur ich, was hier genau gemeint ist. Auf alle Fälle hat ein Bruder etwas gegen mich gemacht. Und jetzt kommt's. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, da ist ein Konflikt. Da steht was zwischen dem Bruder. Ich nehme den Christoph, ich darf dich nehmen. Mir fällt ein, da hat der Christoph was gegen mich. Ich bin auf dem Weg zum Altar, auf dem Weg zum Abendmahl, wäre das heute vergleichbar. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und dann komm und geh zum Abendmahl. Ich habe mir überlegt, wie oft ich auch hier in dieser Gemeinde in den letzten mehr als 19 Jahren, 19,5 Jahre, die ich in der Gemeinde bin, zum Abendmahl gegangen bin und vielleicht hat ein Bruder was gegen, eine Schwester was gegen mich gehabt. Vielleicht wusste ich das. Und ich bin nicht hingegangen und habe mich erst versöhnt. Und dann zum Altar. Haben wir drei Möglichkeiten. Es gibt vielleicht noch mehr, vielleicht seid ihr kreativer in dem Punkt. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich will drei Möglichkeiten nennen. Erstens, es gibt keine Konflikte unter uns. Können wir weitermachen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr. Wäre schön. Das wäre heile Gemeinde, ja? Das ist das, was Jesus möchte. Und dahin wollen wir ja kommen. Ob wir da sind, das muss jeder selber prüfen. Eine zweite Möglichkeit, wir nehmen jetzt diesen Text ganz ernst, beenden diesen Gottesdienst hier für eine Stunde, für zwei Stunden und versöhnen uns, wo es nötig ist. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Wäre konsequent. Traue ich mich nicht zu sagen, machen wir jetzt fertig. Vielleicht bin ich da ein bisschen feige. Außer die Ältesten sagen, genau das machen wir. Ihr seid die Leitung, nicht ich. Dritte Möglichkeit, wir gehen zum Abendmahl, aber danach bereinigen wir Dinge. Und ich wäre für diese dritte Möglichkeit. Seid ihr einverstanden? Ist nicht ganz das, was da steht. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir trotzdem weitermachen mit diesem Text und mit diesem Gottesdienst, aber das nicht verstreichen lassen, was ich jetzt gesagt habe, sondern bitte ernst nehmen. Worüber ich bei Jesus immer wieder stolpere, ist, wie unbequem er ist. Gut, wir gehen nachher zum Abendmahl, aber wenn es dir wichtig geworden ist, dass du dich doch vorher versöhnen musst, dann geh nicht zum Abendmahl und die anderen werden dich dabei aber nicht beobachten. Wir beobachten einander nicht, bitte. Und wenn es etwas zu bereinigen gibt, dann auf jeden Fall nach dem Gottesdienst. Okay, ein zweiter Punkt. Der ist eigentlich viel schöner. Das ist das Ausleben, was Versöhnung mit sich bringt. Mit Jesus Christus im Sieg leben. Da ist von einem Triumphzug die Rede. Was habe ich denn da? Ja. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Triumphieren lässt. In kaum einer deutschen Bibelübersetzung kommt das noch so richtig raus, was eigentlich gemeint ist. Was habe ich euch hier hingeschrieben? Die revidierte Elberfelder. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Da ist von einem römischen Triumphzug die Rede. Was ist ein Triumphzug? Da kommt ein siegreicher Feldherr, Imperator, nach Rom zurück, mit Beute und Kriegsgefangenen, allem drum und dran. Und dann wird er gefeiert, ein Triumphzug. Es wird ein Umzug durch Rom veranstaltet. Nächste Folie bitte. Das ging durch den großen Circus Maximus. Circus Maximus habe ich euch jetzt kein Bild, man sieht heute einfach nicht mehr viel, außer grüner Wiese. 600 Meter lang, da haben Wagenrennen stattgefunden. Alles voll mit Zuschauern und der Sieger zieht da durch. Und dann geht's durch Triumphbögen. Triumphbögen. Da wurde für einen Triumph nicht nur ein Umzug veranstaltet, sondern der Sieg war so groß, dass du gleich so einen Bogen machst. Und dann zieht der ganze Siegeszug hier durch. Ist der Titusbogen in Rom. Der spätere Kaiser Titus hat Jerusalem erobert, zerstört und den Tempel zerstört und kommt jetzt mit der Beute und den Kriegsgefangenen. Und das hat man dann später auch noch im Bild festgehalten. Ferner wurde die Beute gezeigt. Das ist jetzt wieder der Titusbogen und eben dieser Triumph, dieser Sieg über das jüdische Volk. Und ihr könnt es erkennen, mittendrin ist die Menorah, der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel. Das ist, ja, es ist die wichtigste Beute, die sie gemacht haben. Es ist fast die wichtigste. Man sieht es im Bild nicht mehr richtig. Aber da hinten, da die letzten, die haben das Wichtigste gehabt. Ist nur noch zu lesen. Auf dem Bild nicht, aber man kann es tatsächlich noch lesen. Obendrauf auf dem Schild steht, was da gezeigt wurde. Die wichtigste Beute, die Titus gezeigt hat, war die Tora, Alte Testament. Die wurde hier im Triumphzug als wichtigste Beute mitgebracht. Das ist ein Triumphzug. Kriegsgefangene wurden im Triumphzug mitgeführt. Der gegnerische Anführer, König oder was immer er war, in Ketten wurde vorgeführt. Und Mittelpunkt des Triumphzugs ist der Kaiser, der Sieger. Das linke Bild kann man schlecht sehen vom Licht her. Gehen wir gleich auf das hier. Da hast du so einen Wagen, vier Pferde davor. Und oben der siegreiche Kaiser, der Sieger, der hier gefeiert wird. Nächste bitte. Bei einem ganz großen Sieg, da hat man dann wirklich einen eigenen Triumphzug, einen eigenen Triumphbogen gebaut. Für diesen einen Sieg. Das ist für Konstantin, Kaiser Konstantin, als er gewonnen hat. Der ist größer als der Titusbogen. Warum zeige ich euch den? Ich habe mich gefragt, wie groß müsste eigentlich für den Sieger Jesus Christus der Triumphbogen sein? Bin ich bis in den Himmel? Der müsste doch ein gutes Stückchen größer sein. Also in Paris gibt es einen, ich bin immer ganz sicher, wie... Nee, da gibt es noch einen größeren in La Défense. Da ist so, ich glaube, um die 90 Meter oder mehr. So, ja, aus Glas, genau. Ein Triumphbogen so gut 90 Meter. Ja, genau. Der übersetzt der große Bogen. Der, so gut 90 Meter. Aber das reicht für Jesus nicht, oder? Sabine hat gesagt, bis zum Himmel. Ja, was für einen Triumphbogen müssten wir für den Sieger Jesus Christus eigentlich aufstellen? Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, haben wir gesungen. Triumphzug heißt, den Sieger zu feiern, der Feind ist besiegt. Mir ist ganz wichtig geworden, dass dieser Sieg bereits errungen ist. Manchmal, wenn ich mich hier auf der Erde umschaue, manchmal, wenn ich mich in der Gemeinde umschaue, und manchmal, wenn ich mich in meinem Leben umschaue, da wünsche ich mir den Sieg. Und schaue gar nicht mehr darauf, dass der Sieg bereits errungen ist auf Golgatha. Dass Jesus am Kreuz hing und sprach, es ist vollbracht. Nicht, es wird vollbracht. Und irgendwann in der Zukunft wird mal der Sieg kommen. Geht es euch auch so? Ich vergesse so leicht. Nein, der Sieg ist vollbracht. Und hier steht, wir werden im Triumphzug mitgeführt. Wir gehen mit. Ich mag Epheser 1 so. müsste man viele Verse lesen. Ich lese mal ab Vers 20. Da heißt es, die Macht seiner Stärke hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das ist der Sieger. Das ist Tatsache. Das feiern wir im Triumphzug. Es gibt eine weitere Stelle, wo Triumphzug vorkommt. Auch in den deutschen Übersetzungen kaum erkennbar. Das ist in Kolosser 2, Vers 15. Da heißt es, die Mächte und Gewalten hat er ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ja, im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Erinnert euch, ich habe von den Kriegsgefangenen, von den besiegten Feinden, von den Anführern geredet. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese widergöttlichen Mächte gefesselt im Triumphzug von Christus vorgeführt werden, zur Schau gestellt, wie es hier heißt? Warum? Weil er stärker ist. Er hat den Sieg errungen. Und ich erschrecke immer wieder, wie viel Macht der Satan noch hat. Aber er ist besiegt. Er ist besiegt. Das sind Gefangene, die im Triumphzug mitgeführt werden und zur Schau gestellt werden. Ich denke, um im Bild zu bleiben, als Christen sind wir nicht diese Mächte, die besiegt sind. Natürlich sind wir auch besiegt von Christus, das ist gut. Nein, wir sind nicht die widergöttlichen Mächte, die im Triumphzug geführt werden, sondern wir sind eher die siegreichen Soldaten, die mit dem Sieger gesiegt haben. Fühlst du dich als Soldat, als Sieger im Triumphzug? Das ist so groß, oder? Also irgendwo sprengt ein bisschen mein Lebensgefühl, ich nenne es mal so. Deshalb mag ich diesen Text so, weil er meinen Blick ändert auf das, was ist und nicht das, was ich denke. Wir gehen im Triumphzug mit, und zwar als Mitstreiter des Siegers. Wenn du dir irgendwas übers Bett schreiben willst oder an den Badezimmerspiegel morgens gleich sehen, dann dass wir gehen im Triumphzug mit. Und zwar als Mitstreiter des Siegers. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir werden nicht als Gefangene geführt. Ein Kind Gottes ist ein Überwinder. Wir haben vorhin in der Textlesung Römer 8, 37 gehört, das sind ja so vieles, was uns von der Liebe Christi trennen will. Und Paulus schreibt in Römer 8, 37, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also weit durch den. Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein Dauerthema. Sieg. Der Rainer war gerade prophetisch tätig und erwähnt die Sendschreiben. Das ist genau das, was als nächstes kommt. 7 Sendschreiben in der Offenbarung, 7 Briefe an Gemeinden, denen es meistens nicht besonders gut geht geistlich. Und in allen 7 kommt der Ausdruck überwinden. Ich lese uns mal aus Offenbarung 2. Da sagt Jesus, nachdem er gelobt hat, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Tue Buße, tue die ersten Werke. Und dann, wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer überwindet, der wird wieder vom Baum des Lebens essen. Das heißt, der wird direkt bei Gott sein. Direkt bei Gott. Freust du dich darauf? Ja. Das ist wunderbar. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ihr werdet Drangsal haben. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Hausaufgabe, es fehlen noch 5 Cent schreiben. Lest diese Stellen. Ich finde es so stärkend, so stärkend. Das ist ja nicht eine Anforderung, sondern eine Verheißung. Du bist ein Überwinder. Du gehst im Siegeszug Jesu mit. Und das hat so gewaltige Verheißungen. Ein Überwinder ist jemand, der im Kampf steht. Denn wenn es nichts zu überwinden gibt, macht es ja keinen Sinn. Das ist jemand, der im Kampf steht gegen Versuchung. Das ist jemand, der im Kampf steht gegen Sünde. Das ist jemand, der im Kampf steht gegen Angst. Das ist jemand, der im Kampf steht gegen Verzweiflung, Mutlosigkeit. Das ist aber jemand, der nicht aufgegeben hat, sondern der weiß, was Jesus aus ihm machen möchte und kann. Das ist jemand, der im richtigen Kampf steht und der mit Paulus einmal sagen kann, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Gib nicht auf in diesem Kampf. Gib nicht auf bei deiner und meiner fortbleibenden Sündhaftigkeit. Ja, da ist noch was. Paulus nennt es alter Mensch. Da rebelliert immer noch was gegen Gott. Gib nicht auf, wenn die finsteren Mächte so gewaltig erscheinen und leider manchmal so erfolgreich scheinen oder sind. Gib nicht auf. Nicht aufgeben, wenn man hinfällt, sondern aufstehen, zu Gott umkehren und mit Jesus weiterleben. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du erreicht hast an Heiligung. Jesus hat noch viel vor. Es gab mal einen Werbespruch, der hieß, ich weiß gar nicht, ob der heute noch kommt, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Gehen wir weiter zu Vers 14 nochmal. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Lass uns das nochmal vertiefen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Ein erster Punkt hierzu, Gott sei Dank. Das ist eine tiefe Dankbarkeit für etwas, was nur Gott kann. Du kannst nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Willen oder sonst wie in diesem Triumphzug mitgehen, sondern Gott nimmt dich in diesen Triumph hinein. Es gibt eine andere Stelle, wo dieser tiefe Herzensschrei von Paulus kommt. Dank sei Gott. Das ist in Römer 7. Das ist wahrscheinlich nicht die einzige Stelle, aber da empfinde ich es besonders stark. Da Römer 7. Und das schreibt Paulus als Christ. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, verübe ich. Das ist grausig, oder? Kennt jeder wahrscheinlich. Tja, ich will eigentlich das Gute, das, was Gott gefällt. Und ich mache gerade das Gegenteil. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja, dem Tod verfallener Leib. Und dann kommt dieser Dank. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus kommt die Erlösung. Durch Jesus kommt diese Befreiung. Aber nur durch Jesus. Ich glaube, da muss man mit Paulus diese Verzweiflung gespürt haben. Die gleiche Verzweiflung, die auch der David hatte in Psalm 51 und Psalm 32 über seine Sünde. Diese Verzweiflung und dann kommt der Dank an Gott. das, was er Großes tut. Gott macht frei von der Macht der Sünde. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ein zweiter Punkt, da steht ein alle Zeit. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug mit sich führt, mitgehen lässt. Da ist der Sieger und er lässt mich als sein Kind alle Zeit dahin gehen. So mancher Bibelkommentar geht ein bisschen in die Richtung, ja, das ist mal später. Also bei mir im Text steht eindeutig ein alle Zeit. Und nicht ein später mal alle Zeit. Man soll nicht mit Griechisch von hier vorne um sich werfen, aber hier ist tatsächlich vom Griechischen her etwas Fortwährendes, etwas Dauerndes, etwas, was immer stattfindet. Das ist der Normalfall. Alle Zeit, jederzeit, immer wieder, immer. Das ist hier ausgedrückt. Ja, frage ich euch nochmal, wie sieht euer Triumphzug heute Morgen aus? Wie sieht mein Triumphzug heute Morgen aus? Ich glaube, ich habe mir etwas entgehen lassen. Ich kenne diesen Text schon so lange. Mein Leben soll ein Mitgehen, ein Mitgeführt werden im Sieg Jesu, im Triumph zu Jesus sein, das den Sieger feiert. Ein dritter Punkt, da ist die Rede von Geruch seiner Erkenntnis. C, da steht es genau. Da heißt es, jetzt finde ich den Vers nicht mehr. Warum steht er jetzt nicht da? Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Geruch seiner Erkenntnis. Es geht darum, bei diesem Triumphzug, dass man Jesus erkannt hat. Dass man Jesus wirklich kennt. Dass man Jesus erlebt hat in seinem Leben. Dass man ihn nicht nur vom Hörensagen kennt. Wenn es ein Wohlgeruch sein soll, zumindest in meinem Leben, muss ich dann was verändert haben. Der Geruch seiner Erkenntnis, da muss in der Begegnung mit Jesus mein Leben neu geworden sein. Das muss ich erlebt haben. Und dann wird es ein Wohlgeruch sein. Da geht es um tiefe, tiefe Gemeinschaft mit Christus, die verändert. Wenn jemand wirklich mit Jesus lebt, dann wird das ein Wohlgeruch. Das merken andere Menschen. Das duftet. Was für eine Verheißung. Der nächste Punkt hängt damit zusammen. Erkenntnis und dieses in Christus. In Christus. Nur wenn ich eine wirklich tiefe Gemeinschaft mit ihm habe, ihm wirklich begegne, wenn ich wirklich vor ihm stehe, wenn ich täglich und stündlich diese Lebensgemeinschaft mit ihm habe, dann wird es Triumphzug, dann wird es Sieg und dann wird es Wohlgeruch. Mir ist aufgefallen, dass hier in 2. Korinther 2 neben diesem Erkenntnis, das meint tiefe Gemeinschaft, und dem in Christus, Paulus zweimal davon redet, vor dem Angesicht des Christus. Vor dem Angesicht des Christus, in Vers 10 und in Vers 17. Vor dem Angesicht des Christus. Dieser Triumphzug funktioniert nur, wenn du dir bewusst bist und so lebst, dass du vor Gott stehst, vor Christus stehst. Ich habe das letzte Mal davon geredet, dass dann die Herrlichkeit auf mich strahlt. Ja, dann wird es ein siegreiches Leben. Sonst nicht. Sonst wird es schwierig. Wahrscheinlich kennen alle Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wer diese tiefe Verbindung hat, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der Wohlgeruch. Und ein letzter Punkt. Durch diesen ständigen Triumphzug alle Zeit macht Gott den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Also beide werden es merken. Sowohl Kinder Gottes, die gerettet werden, als auch welche, die noch nicht Kinder Gottes sind und in diesem Zustand verloren werden, gehen werden. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Man sagt bei solchen Triumphzügen bei den Römern, habe es Weihrauch gegeben, das sei der Wohlgeruch. Vielleicht, wenn man Weihrauch mag, das ist ein Wohlgeruch. Dabei ein positiver Geruch. Für den Sieger war es ein Wohlgeruch. Für die siegreichen Soldaten war es ein Wohlgeruch. Für das römische Volk war es ein Wohlgeruch. Für den gefangenen Anführer, für die gefangenen Soldaten, ein Geruch zum Tode im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Ende des Triumphzugs wurden zumindest der Anführer hingerichtet. Geruch zum Tod, dem, der das Evangelium ablehnt, der wird ewig verloren gehen. Ein Geruch zum Leben, gerade durch ein verändertes, siegreiches Leben, sind schon viele zu Christus gekommen. Das ist eine Art zu evangelisieren, um die es hier geht. Ich habe hier geschrieben, die beste Möglichkeit zu evangelisieren ist, im Sieg Jesu leben und das Böse überwinden. Jesus sagt, ich bin wieder in Matthäus 5, wo ich vorhin schon mal war, ab Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Die sieht man einfach. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, also versteckt es, sondern man setzt es auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Das ist Anforderung, das ist Chance, das ist Verheißung. Wohlgeruch Christi. Ich möchte schließen mit dem Beispiel Jesu. Paulus schreibt in Epheser 5, fordert sie auf, wandelt in der Liebe, führt euer Leben in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Wohlgeruch für Gott. Es gibt nichts Besseres, was du und ich tun können, als unser Leben ganz Jesus geben und mit dem Sieger leben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich staune, wie viel du getan hast und wie viel du weiter tust. Du sprichst durch den Paulus davon, dass ich im Triumphzug mitgehe, als ein ganz normales Kind Gottes. Du machst uns passend dazu. Du veränderst uns. Du schenkst uns Sieg. Danke, dass wir in deiner Gegenwart leben, vor deinem Angesicht stehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns nahe bei dir hältst. Du verlässt uns nicht, aber wir verlieren dich manches Mal aus dem Blick. Ich möchte dich bitten, dass du unser Lebensgefühl änderst. Herr, lass uns die Tatsachen sehen. Du führst uns im Triumphzug mit. Du, der Sieger, es ist unfassbar. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich bisher einfach zu klein gedacht habe von dir. Dein Sieg am Kreuz, das, was du vollbracht hast, das ist so groß. Ich möchte dich bitten, dass wir mehr davon erkennen. Segne du uns, Herr. Amen.